Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Ausgabe Nummer 83. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem guten Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut, ich habe richtig Bock.
Ja, ich auch, denn wir haben auch einiges vor uns heute. Also die große offensichtliche News, die wahrscheinlich jeder schon mitbekommen hat, aber wir sie auf jeden Fall nochmal besprechen, ist die BNR-Announcement vom 15.02.2021, wo einiges in einigen Formaten gebannt wurde, beziehungsweise Regeln verändert wurde und alles drum und dran. Dann haben wir eine Ankündigung bekommen zu den Challenger-Decks, die 2021 kommen werden. Und dann gehen wir noch kurz auf die Arena Open. Jetzt an diesem Wochenende, wenn ihr das hört, ist es nämlich soweit. Da könnt ihr echtes Geld verdienen in Magic Arena. Und wir erklären euch wie. Und dann zu guter Letzt gehen wir noch auf die massiven Secret Lair News ein. Doch bevor wir anfangen, möchte ich euch kurz darauf aufmerksam machen, dass wir einen Twitter-Account haben, Radio Ravnica, beziehungsweise @Radio Ravnica. Dem könnt ihr gerne folgen. Sonst auch gerne @MTG Blackset ist, glaube ich, deins, ne?
Ja, genau.
MTG Blackset und auch @GameRee. Einfach mal folgen auf Twitter, wenn ihr auf Twitter seid. Sonst gerne auch bei Instagram unseren Accounts folgen. Da gibt es keinen expliziten für Radio Ravnica, aber ich poste da auf jeden Fall auch über Radio Ravnica. Dann haben wir noch einen Discord, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Da gehen wir am Ende jeder Folge auf eure Fragen drauf ein. Und zu guter Letzt, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, wenn ihr mich unterstützen wollt mit meinen Videos, mit der Aufbereitung des Podcasts von meiner Seite, dann könnt ihr das gerne tun über patreon.com/gamery. Wir haben da schon wunderbare Supporter angesammelt und wenn ihr euch in der Lage fühlt, den Podcast zu unterstützen, dann wäre ich euch da äußerst dankbar für. Vielen, vielen Dank auch an die Patreons, die kommen am Ende, werden die nochmal quasi announced. Und mit dem ganzen Kram vorneweg vorüber, würde ich sagen, legen wir mal los mit der Ban and Restricted Announcement. Hast du gerade die Liste vor dir, was alles gebannt wurde?
Ja, eine Menge.
Willst du die gerade mal durchgehen?
Einfach von oben ganz schnell durch. Wir haben in Historic haben wir Omnath Uro, die gebannt sind. Omnath war vorher ja schon auf der dieser Liste, die man nicht spielen durfte. Wir haben Pioneer haben wir gebannt. Sekunde, jetzt mal. Okay. Balustradenspion, Undercity Informant, den Teferi Time Revealer, was mich echt erstaunt hat. Uro und die Wilderness Reclamation. Dann haben wir im Modern Field of the Dead. Dann haben wir Mystic Sanctuary. Wir haben Diamond's Bird Guide. Wir haben Tibalt's Trickery, also eine Karte, die vor 2 Wochen released wurde. Uro, natürlich Uro, weil Uro in allem außer Legacy gebannt werden musste. Wie gesagt, in Legacy jetzt nicht. In Legacy haben wir dafür Oko raus. Wir haben dafür Astrolabs raus. Wir haben dafür den Dreadhorde Arcanist raus. Und wir haben ein Unbanning. Und zwar im Vintage wurde eine Karte unbanned. Und zwar Lurus, the Dream Dead.
Genau, das ist eine ganze, ganze Menge. Also wir haben insgesamt 5 Formate, die da betroffen sind von diesem von dieser Ankündigung. Zudem haben wir noch eine Änderung in den Regeln, was Cascade angeht. Und zwar, wir hatten vorher die Regelung, dass quasi die Karte, wenn die Frontseite die Voraussetzung für Cascade erfüllt, beide Seiten gecastet werden können. Die wurde jetzt umgeändert, sodass, wenn Cascade triggert, und Cascade, für die Leute, die es nicht wissen, lässt sich die oberste Karte aufdecken, bis du eine Karte hast, die Converted Mana Cost geringer hat als die Karte mit Cascade, die man gespielt hat. Und jetzt kann man bei einer modualen Flipkarte nur die Seiten casten, die in diesen Regelungen fallen. Also in dem konkreten Fall, man kann jetzt nicht mehr Valky finden und die Tibalt-Seite casten, wie es vorher in den Regeln war, sondern man könnte jetzt nur das auch machen, wenn man einen, ich glaube, 8-Mana-Cascade-Spell hätte.
Dann genau, ein 8-Mana-Cascade-Spell würde dir erlauben, Tibalt auch zu casten.
Genau. Ich glaube, die sinnvollste Sache, wie wir da rangehen, ist tatsächlich, wenn wir die Formate durchgehen. Und ich fange einfach mal ganz unten an. Vintage. Haben wir, also habe ich zumindest keinerlei Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht.
Schon tatsächlich ein bisschen, aber mehr dieses da letzten Jahren eher zuschauen. Ja. Weil, was ich Vintage das letzte Mal gespielt habe, ist schon sehr lange her. Und das war auch eher über Nicht-Paper-Formate. Mhm. Weil Paper-Formate kann man sich nicht leisten. Und ja, das ist schon sehr lange her. Ich gucke es unglaublich gerne, weil es unglaublich strategisch ist. Und ich bin mal gespannt. Also Lurus war ja sehr dämlich in dem Format, weil man hat im Endeffekt nur Zauber, Artefakte mit Mana-Kosten 0 und ja, vielleicht so ein oder zwei Mana-Dinger.
Ja.
Und mit Lurus konnte man einfach Black Lotus, Lurus, Black Lotus machen. Mhm. Das war mit der alten Companion-Regel ziemlich, ziemlich strong. Mit der neuen Companion-Regel ist es, glaube ich, ein Problem mehr. Es wundert mich, dass es nur in Vintage passiert ist. Mhm. Aber ich denke, das wird so eine Art Testrunde sein. Weil Vintage ist eh kaputt. Da kann man ruhig mal testen, ob Lurus nicht doch vielleicht spielbar ist jetzt.
Ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist halt die Hauptinteraktion, die man mit Lurus halt und der neuen Regelung für Companions halt umändern musste, dass man halt eben nicht dieses Black Lotus Lurus und dann wieder Black Lotus casten. Man hat quasi einfach umsonst sich Graveyard Reanimation aufs Feld gezaubert und einen 3-2er Lifelinker. Das ist auf jeden Fall
aus was. Aus dem Sideboard halt. Sideboard.
Ja, genau.
Aus dem Mainboard Sideboard geht's ja immer noch.
Ja. Aber das ist halt dann wirklich so ein Punkt. Wie gesagt, Vintage. Keine großen Experten hier, aber trotzdem, es wirkt auf jeden Fall sinnvoll, dass man es versucht, dass man es unbannt. Aber dann gehen wir mal zu deinem Leidenschaftsformat, Legacy. Als jemand, der außen drauf guckt, muss ich sagen, bin ich ein bisschen überrascht, dass Dreadhorde Arcanist gebannt wurde. Weil der wirkt jetzt prinzipiell nicht wie so verrückte Karte, oder?
Er ist auch keine Dreadhorde Arcanist ist meiner Meinung nach nur gebannt worden, weil er jetzt das Format übernehmen würde. Hm. In dem Moment, wo Oko Astrolab geht, entsteht ein Machtvakuum, das von Ur-Delver und anderen roten Delver-Listen, die eine Art Agro-Tempo-Spiel auf den Plan rufen, würde das komplett übernehmen. Und da Delver eh schon ein sehr starkes Deck war, vor den ganzen Bannings, würde das nur dazu führen, dass es noch schlimmer wird. Und damit haben sie das so ein bisschen rausgesetzt. Des Weiteren ist der Arcanist im Legacy so eine richtige Grindmaschine. Man spielt Ponder, man greift an, man spielt wieder Ponder. Dann kann man halt in einer Runde damit zwei Karten ziehen, weil Ponder halt für einen Mana eine Karte zieht. Doof jetzt gesagt. Also eine Karte cycelt beim ersten Mal, beim zweiten Mal zieht es eine Karte. Man kann Brainstorm spielen, man kann Bowls spielen. Man kann so viele Sachen um den Arcanisten herum bauen, die halt sehr stark waren, beziehungsweise konnte. Und der wäre einfach jetzt sehr hart eskaliert. Und deshalb ist, glaube ich zumindest, Magic Wizard of the Coast, um genau zu sein, hingegangen und hat gesagt, okay, bevor wir jetzt in zwei Wochen wieder was bannen müssen, bannen wir den direkt mit.
Ja, also auf jeden Fall eine gute Voraussicht, wenn das denn wirklich so ist. Die Delver-Decks sind ja auch so ein Staple. Seit Jahren gibt es die ja irgendwie in den Top-Listen. Ja,
seit Innistrad.
Und Delver ist ja Delver of Secrets, der quasi immer checkt, ob die oberste Karte ein Instant oder Sorcery ist und dann flippt der zu einer fliegenden 3-2er, wo es auf der einen Seite ja nur ein Mana 1-1 war, ne?
Ja.
Genau, und durch die ganzen Ponder und Brainstorm und diese ganzen One-Mana-Cantrips, die es da gibt und Karten ziehen und halt eben Dreadhorde Arcanist, der eben mit 1 angreift und die dann nochmal aus dem Friedhof spielt, das ist einfach zu viel Card-Advantage auf jeden Fall.
Genau, und vor allem glaube ich tatsächlich, dass wir jetzt lange genug im Legacy ein Grindfest haben, wo es Turn 33 darum geht, dass ich den 15. Oko plus den 13. Uro und den 18. Cantrip mit Dreadhorde Arcanist spiele. Ich glaube, diese Zeiten sind jetzt ein bisschen rum, was mich sehr freut, weil Kontrolldecks sollten auch genau das sein, Kontrolldecks und keine Grinddecks.
Ja, und man muss hier gratulieren, tatsächlich Oko hat es geschafft, in allen, sagen wir mal, alle außer Vintage Formate jetzt offiziell gebannt zu werden, außer Vintage und natürlich Commander. Allerdings, ja. Macht's das Format besser? Oder also für mich war immer so der Gedanke, Oko ist halt broken und der kann sich zu den ganzen broken anderen Legacy-Sachen mit dazugesellen. Und ja, wie siehst du das? Also Oko und Uro wurden in einem Deck gespielt in Vintage. Wird das Deck jetzt quasi non-playable sein oder wird Uro trotzdem weiter?
Naja, das Deck hieß hauptsächlich Snowco, weil es über Akans Astrolab haufenweise Snow-Sachen gespielt hat und Oko. Jetzt ist Astrolab weg und Oko ist weg. Dementsprechend wird es das Deck Snowco als solches. Ich denke tatsächlich, dass Uro halt weiterhin Play sehen wird. Ich finde es aber großartig, dass Oko schon mal ist. Ich persönlich hätte Uro gerne einfach auf dieser Liste gesehen. Ich glaube, man merkt das auch. ich hätte gerne aber als vierten random Bann Uro einfach mit. Einfach aus Flavor-Gründen, weil Uro anscheinend überall gebannt werden musste.
Ja, ist wirklich.
Hätten sie im Vintage auch noch bannen können. Einfach nur, damit es überall Uro steht. Aber Oko ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Aktuell ist ganz lustig, dass viele Leute Monored Prison ist ein Deck, welches versucht, in der ersten Runde entweder ein Blood Moon zu spielen, wo sagt, alle Non-Basics sind Mountains, oder eben sich hinter Artefakten zu verstecken, die dafür sorgen, dass der Gegner weniger Karten spielen kann oder überhaupt angreifen kann. Und alle Leute hängen jetzt da und sagen, ja, das Deck ist wieder voll gut, weil die Leute nicht mehr ihr Mana mit Astrolab umwandeln können oder eben mit Oko die Artefakte zerstören können, oder zumindest nutzlos machen können. Und ich bin einer, der sagt, ja, das Deck war vorher schon gut. Warum sollte es jetzt auf einmal gut sein? Es war vorher schon gut. Man konnte es vorher spielen, ist ohne Probleme. Ich hatte eine ziemlich gute Winrate damit und ich kenne jemanden, der hatte noch eine bessere Winrate damit. Und das war null Problem. Aber die Leute haben sich halt so von dieser Theorie einlullen lassen, dass Astrolab gut gegen Blood Moon Sachen sind und dann Oko gut gegen die Artefakte sind. Wenn du aber Oko hattest, der Gitter hatte einen Moon und du hattest mal kein Astrolab oder hattest nur Fetchländer und musstest dir damit erst das Snowland suchen, war ein Blood Moon Turn 1 immer noch.
Natürlich, also in der Theorie Blood Moon Turn 1 ist tatsächlich wo ich selbst sagen würde, okay, da habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr weiterzuspielen, ehrlich gesagt. ja, aber ich meine, der Punkt steht ja, dass halt Astrolab und Oko, wenn jetzt nicht zu dem so großen Punkt, wie es vielleicht vorher angenommen wurde, aber halt immer noch Mono Red Prison dann eigentlich auch irgendwo den Weg versperrt hat. Also es war inconvenient, nicht unspielbar vielleicht. Aber wie siehst du jetzt Legacy, was das neue Top-Tier-Deck?
Tatsächlich wahrscheinlich meiner Meinung nach Elfen. Aus dem Grund heraus, dass die nächsten 2-3 Tage dominiert werden von Death and Taxes, wie das immer der Fall ist. Und Death and Taxes ist halt ganz, ganz schnell zu Elfen. Und da jetzt niemand mehr 5-Color, 4-Color-Mana-Basen wirklich spielen oder sich leisten kann, das ist der Nachteil von Astrolab gebannt, ist es halt jetzt das Problem, dass sowas wie ein Plague Engineer, der zu den meistgespielten Kreaturen im Legacy gehört und den Elfen fürchten bis zum geht nicht mehr, dass der jetzt weniger gespielt wird, weil Schwarz weniger gespielt werden wird. Grün wird weniger gespielt, Schwarz wird weniger gespielt. Wird sich wesentlich mehr auf Weiß, Blau und Rot verlassen. Und dementsprechend haben da Elfen eine leichtere Fremde.
Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was du mir erzählen wirst. Ob dir jetzt die nächste Karte kommt, wo du sagst, boah, das ist dumm, wenn wir jetzt nach Strixhaven gehen oder so, was halt wieder Legacy
garantiert. Ruiniert. Garantiert.
Und vor allem die Rolle von Uro wird interessant bleiben. Von daher, ich würde mal sagen, wir ziehen mal weiter nach Modern. Und da hat es auch einiges erwischt. Zum einen, der Klassiker Uro, hatten wir schon erwähnt. Ich glaube, ich brauche auch nicht weiter drauf eingehen. Das Uro Omnas Deck, was ironischerweise 2 Banworthy Karten beinhaltete aus dem letzten Jahr, hat einfach quasi zu stark dominiert. Tatsächlich ein Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob ich den gut oder schlecht finden soll, ist Simeon Spirit Guide. In der Begründung steht, dass die Karte diese ganzen broken Turn-One-Strategien einfach ermöglicht und dementsprechend gebannt wird aus einem Sicherheitspunkt und halt auch in Kombination mit Tibalt's Trickery halt zu diesen Turn-3 maximal Emrakul-Plays und so weiter in Modern geführt hat. Aber ich sehe es halt auch in vielen Jank-Combo-Strategien und fand eigentlich immer, ist es wirklich so schlimm? Ist Simeon Spirit Guide wirklich das Problem? Wie siehst du das? Ja,
denke schon. Mana ist Fast-Mana, gerade Fast-Mana. Mana, was schneller ist, als ich lege jede Runde ein Land, ist in Modern immer ein Problem. War es immer und wird es immer sein. Du hast Karten auf der Bannet-List wie Chromox, wo du noch eine Handkarte zusätzlich abwirfst und danach Mana kriegst. Du hast Sachen drauf wie den Mox-Opal. Warum sollte sie ja mit Spirit Guide dann okay?
Ja, das stimmt. Simeon Spirit Guide, für die Leute, die es übrigens nicht wissen, kann man quasi von der Hand ins Exil legen, um dann quasi ein rotes Mana zu produzieren. Und so kommt man dann an seinen 3 Mana oder was auch immer man brauchte, um quasi Tibalt's Trickery plus einen anderen Spell zu spielen. Wenn man halt 2 davon auf der Hand hat, eben ins Exil werfen, 2 Mana in den Mana-Pool und dann irgendwas x-beliebiges countern mit Tibalt's Trickery. Speaking of Tibalt's Trickery, hätte da nicht Simeon Spirit Guide vielleicht auch schon ausgereicht? Ich meine, die Karte, wie du schon im Intro gesagt hast, ist ja auch erst irgendwie so 2 Wochen alt. Wie, also glaubst du, dass da war vielleicht ein bisschen zu laut die Modern Echo Chamber, die da gesagt hat, okay, wir müssen diese Karte bannen, das ist lächerlich? Oder glaubst du, Simeon Spirit Guide allein hätte es nicht getan?
Ich glaube tatsächlich, dass Simeon Spirit Guide allein es nicht getan hat. Hm. Aus dem Grund heraus, dass selbst ein Turn 3, ich mache einen Emrakul Hardcast, und Emrakul ist halt als Kreatur, wenn man sie castet, kriegt man halt einen extra Zug. Dass man diese Karte halt castet, ist so dämlich. Und führt halt zu solchen Problemen in diesen Formen, wo ich halt sage, so, nee, sorry, also da muss was gemacht werden. Ja. Und Tibals Trickery war dafür kaputt schon.
Ich finde es halt so interessant, dass alle oder sehr viele in sehr vielen Formaten Tibals Trickery Combo Decks ausgenutzt wurden. Ja. Wobei es ja eigentlich von der, also ich persönlich würde ja eigentlich fast schon denken, Tibalt's Trickery wird sich auch einfach in einem Mono-Red-Deck lohnen, einfach nur um eine Möglichkeit für einen Counterspell zu haben, wenn er irgendwie in der Cryptic Command kommt.
Ja. Ich glaube, so war er auch gedacht.
Aber wie kann man das dann so designen, dass es so broken ist, durch alle Formate quasi durch? Also auch wenn es jetzt in den anderen Formaten, also Pioneer, Historic und Standard jetzt vielleicht nicht so super broken ist, dass man es bannen muss, aber halt, dass diese Oversight halt irgendwie gibt. Glaubst du, das ist ein Designfehler gewesen oder war das so ein teilweise auch Teil des Spaßes oder?
Ich denke einfach, dass es ignoriert wurde.
Okay.
Ich glaube nicht, dass Leute, die Game Designer von Wizard of the Coast, sich um Formate wie Modern, Legacy oder Vintage Gedanken machen.
Mhm.
Weil wofür?
Ja.
Die Formate sind für Wizard of the Coast relativ irrelevant. Ja. Sie schauen im Standard, gibt es im Standard irgendwas Kaputtes, Brokenes oder ähnliches? Wobei, das haben sie jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch nicht gemacht.
Mhm.
Und ja, vielleicht noch Historic und Pioneer, aber Historic kann man eh danach gucken, weil da geht es eh erstmal ums Cash-Grabbing. Und im Pioneer, ja, kann man mal gucken, ist das neue Baby. Aber da haben sie auch gefühlt jahrelang ignoriert, was da an Fehlern in diesem.
Ja, das ist generell und, was sehr interessant ist, weil sie es halt in den Einleitungen nach der, also im Erklärungstext quasi unter der Ban-Announcement selbst, haben sie ja auch gesagt, dass sie über das gesamte letzte Jahr halt auch gerade wegen den Pandemie-Geschichte halt nicht so ein so großes Auge auf die ganzen Formate hatten, also jetzt im speziellen Pioneer bis Vintage. Und dementsprechend, ja, es also so ein bisschen auch gewartet haben, bis sie das halt jetzt in einer Announcement alles packen konnten. Ja. Also vielleicht war halt schon in diesem letzten Jahr irgendwo gedacht, okay, wir müssen was gegen Oops All Spells in Pioneer tun oder gegen halt Oko in Legacy, aber sie haben es halt jetzt gewartet, bis halt jetzt zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt wieder den Fokus shiften auf ja auf diese ganzen Tabletop-Formate. Ja. Und das ist auf jeden Fall, also nicht, dass ich das gut finde, aber ich muss sagen, ich finde es, glaube ich, ziemlich gut, wie rücksichtslos sie da auch vorgehen. Also, dass sie halt wirklich sagen, die problematischen Karten in den verschiedenen Formaten, die werden wir jetzt hier adressiert und dann auch regelros gebannt. Ein anderer Punkt, über den ich sehr viel Aufschrei gesehen habe in den letzten paar Monaten fast schon, eigentlich seit Printing, ist Mystic Sanctuary und eigentlich im selben Atemzug auch Field of the Dead. Also beides einfach ziemlich starke Länder, die ja bei Field of the Dead, wenn sie nach einer gewissen Länderanzahl mit jedem weiteren Land, was ins Spiel kommt, einen 2-2 Zombie kreieren. Und Mystic Sanctuary, der, wenn man drei oder mehr Islands kontrolliert untapped reinkommt. Wenn er untapped reinkommt, kann man einen Instant- oder Sorcery-Spell auf seine Bibliothek legen. Das klingt jetzt erstmal nicht so stark, aber ja, es gab da schon viele Logs und gerade, weil es Mystic Sanctuary selbst ein Island ist und man sie halt dementsprechend fetchen kann mit neben awesome. Fetchland, ist es halt schon so am Ende des Zuges quasi ein Fetchland cracken, sich Mystic Sanctuary aus dem Deck holen, dann am Endstep des Gegners irgendwie eine Cryptic Command aufs Deck legen, die Cryptic Command ziehen, alle gegnerischen Kreaturen tappen, wieder eine Karte ziehen und so weiter. Aber es war da einfach so Lock.
Vor allem konntest du halt mit dem Cryptic Command konntest du ja, kannst du permanent bauen.
Ja.
Das heißt, wenn beide auf null Handkarten sind und du nur diese Cryptic Command hast, der Gegner eine Karte zieht, seinen Zauber versucht zu spielen, du machst Cryptic Command, ich counter deinen Zauber und lege mir meine Sanctuary zurück auf die Hand. Nächsten Zug spielst du deine Sanctuary, klickst den Cryptic Command und das ist halt super krass.
Ja, es ist vor allen Dingen allein die Beschreibung ist halt schon so dumm. Und also auch wenn ich in Modern das jetzt selbst nicht so gesehen habe und ja auch generell nicht so viel Modern gespielt habe in den letzten Monaten, finde ich das schon sehr sinnvoll. Field of the Dead eigentlich genau dasselbe.
Der Field of Dead war halt auch gerade in diesen ganzen Titan-Decks sehr, sehr stark vertreten. Und auch in diesen Uro-Omnath-Decks. Also da habe ich auch schon auch in der Zeit gegengespielt gehabt, wenn du auf einmal neben einem Uro, der ins Spiel kommt, noch einen 2-2-Zombie bekommst und die dann ein Fetchland benutzt, um dir ein weiteres Land rauszusuchen, wieder ein 2-2-Zombie bekommst, dann den Uro aus dem Friedhof zu casten und dann eben nochmal einen Landdrop zu bekommen und nochmal einen Zombie. Das sind halt unendlich viele freie Zombies, die du hast.
Eben.
Weil wenn es dann auch noch irgendwann zwei Field of the Dead.
Ja, und vor allem Primeval Titan Decks. Ich glaube, der Titan selbst fetcht ja für Länder, also für x-beliebiges Land, aber spielt darüber hinaus ja auch noch andere Land Fetcher, wo du dir dann deine Kopien von Field of the Dead halt am besten beide gleichzeitig aufs Feld packen kannst und hast auf einmal sechs, also ohne Probleme wirklich in einem Zug 6 bis 12 Zombies gemacht. Und es ist wirklich, also ich persönlich bin, glaube ich, sehr dankbar, dass diese dass Länder, die zu stark sind, auch in Modern gebannt werden, weil gegen Länder kann man nicht so viel machen und selbst wenn man was dagegen macht wie Field of Ruin oder Ghost Quarter, fühlt es sich irgendwie immer noch so.
Fühlt sich immer schlecht an, weil man sich immer noch einen Landdrop klaut, ohne dem Gegner einen Landdrop zu klauen. Hat eben kein Wasteland. Kann ich einfach sagen, ich mach dein Land kaputt für mein Land, sondern ich mach dein Land kaputt, du bekommst noch mal was dafür und ich habe dafür ein Land geopfert.
Genau. Und halt, der Gegner kommt ja auch, dessen Deck, also Primeval Titan Deck, sind ja darauf ausgelegt, diese Karten immer wieder zu finden auch. Und dementsprechend, also man müsste schon irgendwie alle Field of the Deads loswerden. Und ja, das ist einfach, also ich bin wirklich froh, dass diese Karten auch weg sind.
Also gerade im Modern bin ich sehr zufrieden.
Ja. Ich muss da wirklich sagen, es fühlt sich fast so an, als ob man jetzt auch ohne Probleme wieder Jund spielen könnte, theoretisch. Ja,
also Jund oder man könnte jetzt auch ein bisschen rumgesponnen, auch einfach Luros in ein schwarz-grünes BG Rocks spielen.
Ja.
Weil man eben auch einfach wieder Luros im Deck spielen kann oder als Companion und ähnliches und einfach wieder ein bisschen Spaß mit Agro-Decks, Midrange-Decks und ähnlichem haben kann.
Ja.
Und ähnlich wie im Legacy, nicht alles in einem fucking Grindfest endet.
Ja, und es wirkt halt so ein bisschen wie Midrange ist wieder unlocked für Modern. Also ich bin mal gespannt, wie sich das Format erholt. Hoffentlich wird's wieder so wie in den guten alten Tagen. Gehen wir mal weiter zu Pioneer, wo tatsächlich die Banlist ziemlich nah auch an dem ist, was ich mir für das Format gewünscht habe. Also Pioneer, muss ich sagen, ist ja mein Laster, ist ja irgendwie mein Lieblingsformat tatsächlich immer noch, auch wenn ich da schon viele Diskussionen auch drüber gelesen habe, ob das denn überhaupt noch so ein gutes Format ist. Aber zum einen, Oops All Spells, ein ähnlich nerviges Deck wie Tibalt's Trickery, finde ich, mit Karten, die was machen, was sie eigentlich nie hätten machen dürfen. Also Balustrade, Spy und anders sind die Informat oder Informer. Ist halt wirklich so ein Fall, wie das Deck funktioniert hat, ist quasi durch die modualen Flipkarten, die auf der anderen Seite ein Land sind, konnte man quasi ein Deck bauen, was nur aus Spells besteht. Deswegen Oops All Spells. Und diese beiden Karten, die jetzt hier gebannt wurden, haben quasi den Spieler dazu aufgefordert, so lang Karten zu millen, bis sie eine Landkarte revealen. Und dadurch, dass sie keine Lands technisch gesehen drin haben, wegen den modalen Flipkarten, hat man quasi das ganze Deck gemillt und daraus hin mit Karten wie Chilling, Creep und anderen, hier, wie heißt es, Narcomoeba und so weiter, quasi instant gewonnen oder hatte auf jeden Fall eine Möglichkeit, sehr schnell einfach sein komplettes Deck auszuspielen.
Bei Narcomoeba glaube ich nicht Pioneer League.
Welches?
Narcomoeba ist die Pioneer.
Ich glaube schon. Ich meine, die wäre in einem M19 oder so drin gewesen.
M-Set, gereprint, ja, ich glaube.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde es halt interessant, dass sie das im Pioneer halt rausnehmen. Sagen, nein, wir wollen nicht dieses alles sind Zauber-Kombo-Deck haben. Ist aber in Modern und Legacy weiterhin ein Deck sein. Finde ich sehr interessant, weil sie damit auch ganz harte Abgrenzung des Power-Levels von eben Pioneer und Modern.
Und ich glaube auch, die Philosophie für Pioneer ist auf jeden Fall noch mal eine andere wie bei Modern, wo man bei Modern, glaube ich, die ein oder andere, wenn die Winrate jetzt nicht durch die Band hin gebrochen ist, Combo-Decks quasi erlaubt, wie halt eben die Oops All Spells-Varianten in Modern. Will man halt, glaube ich, in Pioneer wirklich mehr so dieses Brewer's Paradise haben, wo man sehr viele interessante Strategien verfolgen kann. So die Best-ofs aus den letzten Standardjahren, aber halt auch eben Sachen von vor 4, 5 Jahren vielleicht. Und wo einfach starke Karten kombiniert werden können, die die Leute halt aus den letzten Jahren kennen und die ja auch dann irgendwann realistischerweise vielleicht in auf Arena spielbar sein können. Dementsprechend finde ich es auf jeden Fall interessant. Und ich bin, also ich bin wirklich der Überzeugung, dass Pioneer so das beste Format ist für Leute, die gerne Decks brewen und die gerne auch einfach mal janky Sachen ausprobieren wollen, ohne jetzt direkt zu kompetitiv zu werden, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, also einfach klar, mal verstehe ich voll
was zusammenwerfen und gucken, ob es funktioniert, sozusagen. Ne? Und eben deswegen halt auch Teferi, 3-Mana-Teferi, bin ich sehr dankbar, dass er weg ist. Uro, natürlich. Uro, Wilderness Reclamation ist wirklich auch noch so ein Punkt. Man schaut sich die Karte irgendwie heutzutage an und denkt, was haben die sich dabei gedacht? Also, at the beginning of your end step, untap all lands you control, ist halt schon, also da hat man selbst bei der Spoiler-Season damals irgendwie gedacht, okay, das ist ein bisschen too much, oder?
Es geht. Also, das Problem war, gibt diese Karte ja schon anderen Sachen. Es gibt ja zum Beispiel die Seedborn Muse. Mhm. Die sagt, zu Beginn jedes Enttapp-Segments darfst du auch enttappen.
Ja.
Und man hätte jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie ein Problem ist, sondern man kann ja nicht immer sagen, ja, okay, immer zu Beginn des Endsteps von irgendeinem Gegner. Machen wir doch was Cooles, machen wir im Endstep. Mhm. Was sie einfach vergessen haben, ist, dass es im Endstep nun mal jetzt ein Trigger ist, dass alle Länder enttappen.
Ja.
Und die Seedborn Muse sagt, du darfst einfach mit enttappen. Fertig. Und dementsprechend dieser Trigger, auf den kann man ja reagieren, kann alle seine Länder tappen, kann dann End of Turn aus 10 Mana 20 Mana.
Ja.
Und damit dann irgendeinen Instant spielen. Das ist halt, damit haben die einfach nicht gerechnet, glaube ich.
Ja, das ist tatsächlich, also Wilderness Reclamation ist, glaube ich, von allen gebannten Karten noch so das Offensichtlichste, wo ich zumindest von meiner Seite aus sagen kann, da habe ich damals schon gedacht, okay, das ist echt lächerlich. Also Oko mittlerweile hat sich bewiesen, Uro auch mehr als genug. Aber da habe ich am Anfang noch gedacht, okay, starke Karte, aber vielleicht ist es ja mal nicht broken. Wilderness Reclamation hatte ich damals schon gedacht, so, ich bin mir nicht sicher, ob das ist, was man mit der Karte machen sollte.
Ja,
aber im Großen und Ganzen, ich bin wirklich gespannt darauf, wie Pioneer jetzt nach dem Bann halt aussieht. Es ist tatsächlich das zweite Mal in, ich glaube, 6 oder noch weniger Monaten, wo quasi die komplette Top-Tier-Liste gecuttet wurde, weil wir haben halt wirklich mit Nif2Light-Decks, mit Oops All Spells, mit Sultai Reclamation-Decks, wo unter anderem auch eben Uro ein Teil von war, wirklich, also Nif2Light-Decks wurden vom Teferi-Bann halt stark getroffen, hat man da tatsächlich wieder sehr viel Schwächung von den Top-Decks. Und es ist halt wirklich so, Sachen werden zu stark, sie werden abgecuttet. Und dann hat das wieder ein Potenzial, dass die nächsten Decks stark werden, vielleicht sogar wieder abgecuttet werden müssen, man weiß es nicht. Ich hoffe nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall darauf zu sehen, was in Pioneer gespielt wird.
Ja, und, kann ich.
Ja, zu guter Letzt Historic. Eigentlich da tatsächlich die wenigste Bewegung. Omnath war vorher schon suspended, wie du schon gesagt hast, ist jetzt banned, ja. Uro auch gebannt. Tut dem Format, glaube ich, einfach gut. Also
ja.
Sehr ähnlich wie in Pioneer. Kann man eigentlich nicht viel hinzufügen. Ich glaube, jedes Format, wo Uro legal ist, war Uro auch das meistgespielte, die meistgespielte Kreatur. Von daher wäre es dann soweit von der Banned Restricted Announcement. Eine Frage an dich. Findest du, es ist jetzt noch sinnvoll, quasi, wenn ein neues Set rauskommt und eine Karte sieht stark aus, ist es noch safe, sich die Karten in Paper zu holen? Oder sollte man erst mal ein paar Monate abwarten?
Schwierig. Aktuell würde ich es mir einfach nicht holen, weil es gefühlt kein Paper gibt.
Ja, klar.
Aber sonst, ich glaube tatsächlich, dass man sehr gut sehen kann, welche Karten zu stark sind und welche man einfach behalten sollte und welche nicht. Also mit der Zeit entwickelt man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass Uro zu stark wird. Bin ich seit Monaten am in die Welt trompeten, sage ich mal.
Ja.
Dass T-Ball's Trickery einfach eine sehr doofe Karte ist in Modern, gerade im Modern, war mir bewusst, aber fand jetzt nicht, dass sie irgendwie überraschend gebannt wurde. Sondern im Modern gibt es einfach keine andere Möglichkeit, das zu tun. Im Standard Pioneer will man es halt noch ein bisschen halten. Man weiß nicht, ob es wirklich so tun oder ob es eine problematische Karte hin und wieder mal ein lustiges Combo-Deck. Weil konstant ist das Deck halt nicht. Und ja, Tibalt haben sie halt mit den Regeländerungen ein bisschen runtergehauen. Aber ich glaube tatsächlich, man kann ganz gut einschätzen, was einfach zu stark ist und was in unserem Fire World, in der wir leben, einfach vollkommen okay.
Ja, ich glaube, ich würde da zustimmen. Ich glaube, Leute, die Uro-Decks gespielt haben in Modern und Pioneer, die hatten schon, oder auch selbst in Historic,
ihr wusstet,
die hatten schon
was ganz ihr gutes tut.
Bitte?
Ihr wusstet, was ihr tut.
Eben. Und ich glaube, das ist so ein grobes Gefühl, was man irgendwie sich, was man sich irgendwie behalten soll. Natürlich ist es schwierig zu sagen, was broken ist, deswegen vielleicht jetzt nicht sofort die Playsets vorbestellen, wenn ihr irgendwie eine Karte so mögt, sondern erstmal, glaube ich, abschauen, weil zum einen die Chance, glaube ich, ganz gut ist, was man jetzt ein bisschen bei Kaltheim sieht, dass sehr viele Rares sehr günstig sind. Mhm. Und dementsprechend, ja. Aber ich bin weiterhin gespannt, auch wenn man sich die Karten wieder anguckt, Thema Power Creep, sind eigentlich, glaube ich, alles Sachen, die also spätestens oder frühestens 2009 rauskamen, jetzt mit Ausnahme von Better Straight Spy und Undercity Informer, aber sonst halt Uro, Omnos, Teferi, Wilderness, ne? Reclamation, Field of the Dead, Mystic Sanctuary. Und selbst sowas wie Dreadhorde Arcanist, ne? Ist das für dich ein Zeichen für Power Creep oder steckt da vielleicht was anderes hinter, dass die Designphilosophie einfach nicht unbedingt stärker wurde, aber rücksichtsloser älteren Formaten gegenüber?
Erstmal, du meinst 2019, oder? Nicht 2000.
2019, ja, klar, meine ich.
Ja. Tatsächlich ist es, glaube ich, einfach nur noch Rücksicht. Es geht darum, Standard zu pushen, Standard schön zu machen, Standard mächtig sich anfühlen zu lassen und nicht dieses komische Format, in das man Geld reinsteckt und wo man Geld verliert nach einem halben Jahr, wo man eben mit so ein paar Dödelkarten ein bisschen rumspielt. Sondern ich denke, sie versuchen hier auch Leuten, die Modern spielen, die Legacy spielen, Competitive Commander Leute und so weiter und so fort, so ein bisschen wieder ins Standard reinzuziehen. Sagen, hey, cool, guckt mal hier, wir haben hier auch coole Karten.
Hm.
Dabei vergessen sie halt die alten Formate.
Ja.
Das war eine Zeit lang nicht so. Sie haben ja Edison Nacht im Eldrazi-Winter in Modern. Hm. Für die Leute, die es nicht wissen, das war eine ganz schlimme Zeit, in der Return to Zendikar, das erste Return.
Battle for Zendikar?
Battle for Zendikar, genau. Ja. Als das rauskam und Eldrazis rauskam, und zwar dieses Mal kleine Eldrazis, und sie Dinge wie Eye of Ugin, die gesagt haben, Karten, Eldrazi-Kreaturen kosten weniger, dann einfach so stark gemacht haben.
Ja.
Dass man teilweise in der ersten bis zweiten Runde, also meistens in der zweiten Runde, manchmal, wenn es langsam war, in der dritten Runde, einfach mit Aggro den Gegner umgehauen hat.
Ja.
Und ja, das ist nichts, was irgendwie großartig ist. Und da haben sie auch zugegeben, dass sie es einfach nicht getestet haben im Modern.
Ja. Ja, das ist halt das Ding, ne? Also ich kann es denen irgendwie nicht verübeln, dass sie, also sie können, glaube ich, nicht jede Formate testen, alle Formate durch die Band durchtesten. Und ich glaube, der Schnitt ist schon ziemlich, also was man halt auch einfach sehen kann in den Bannings und die Top-Decks, die sich in den letzten Jahren da so gebaut haben. Also seit diesem Fire-Design ist, glaube ich, schon ganz gut zu beobachten, dass gerade der Schnitt bei Modern so einer ist, wo man sagt, okay, da schauen wir jetzt nicht unbedingt drüber, was sich da noch so verändert, sondern wir machen erstmal die anderen Formate interessanter und schauen einfach mal, dass das da funktioniert. Aber ja, tatsächlich, eine Sache tatsächlich noch zu dem Bann-Thema hätte ich da noch, und zwar haben wir vor dieser Banned Restricted Announcement quasi eine Vorankündigung bekommen. Nicht über Twitter, nicht über irgendwas anderes, sondern tatsächlich bei der Ankündigung von den Secret Lairs, zu dem wir später noch kommen. Wo nämlich ein Teil davon Uro Titans of Nature's Wrath ist, wo dann eine kleine Fußnote angefügt wurde von wegen, hey, bevor ihr euch das jetzt kauft, wir wollen Uro demnächst bannen für die und die und die Formate und diskutieren das in dem Format. Auf der einen Seite kann man ja sagen, okay, also löblich, dass sie auch transparent damit umgegangen sind und nicht die Leute haben lachend in die Kreissäge rennen lassen sozusagen, von wegen, ja, kauft ihr jetzt nochmal Uro, ach ja, bevor ihr die Karten überhaupt zu Hause habt, sind sie in den Formaten gebannt. Findest du, das war eine gute Herangehensweise oder glaubst du, da hat sich ein Fehler eingeschlichen?
Nee, ich denke, das war gut. Ja. Also, dass sie hingehen und sagen, hey, wir machen das als Customer Service, weil sie hätten es nicht machen müssen. Sie können dafür nicht verklagt werden, dass sie gebannte Karten verkaufen. Ja. Dann dürften sie keine Umweltsavasierte verkaufen, weil sie ist in jedem Format gebannt außer Legacy.
Ja.
Uro genau dasselbe. Sie haben schon Produkte rausgebracht und haben eine Woche später jeweils Triggery zum Beispiel gebannt.
Mhm.
Das wäre hierbei nichts anderes. Sie verkaufen ein Produkt und eine Woche später verkaufen sie es. Aktuell ist es ja so, dass die Zyklen noch laufen. Das heißt, du könntest danach auch einfach deinen Kauf wieder stornieren. Das ist gar kein Problem. Und da machen sie halt, haben sie halt schon eine Menge Arbeit den Leuten weggenommen, indem sie einfach gesagt haben, hey Leute, wir machen das. Wir bannen diese Karten, also diese Karte. Und wenn ihr euch das kauft, dann müsst ihr euch dessen bewusst sein.
Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, also es ist witzig, dass man jetzt quasi immer so ein halbes Auge auf andere Produktankündigungen hat. So, haben sie da vielleicht eine Fußnote drin, dass was gebannt wird? Aber im Großen und Ganzen muss ich so sagen, es ist äußerst fair und wirklich Hut ab dafür an Wizards of the Coast, dass sie das tatsächlich gemacht haben. Weil sie hätten es, wie du schon sagst, auch einfach bleiben lassen können und sagen, hey, ihr könnt noch stornieren, wenn ihr wollt. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr fairer Move und gut gemacht, Wizards. Wir sagen es selten, aber gut gemacht. Auch die Banlist, finde ich. Also sehr wenige Misses mit drin, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar die Challenger-Decks 2021. Challenger-Decks, für die Leute, die es nicht wissen, ist jetzt was, was schon zweimal, also in den Jahren 2019 und 2020 rauskam. Vier Decks, die einen kompetitiven Einstieg in Standard aus der Box anbieten sollen, also fertige Decks mit Sideboard, die sich orientieren an turniergewinnende Decks aus den letzten paar Turnieren, soll diesmal kommen am 26.03.2021. Und ja, wie gesagt, thematisch vier verschiedene Decks, leider schon wieder. Und man könnte, also zynische Leute würden sagen, natürlich, aber kein Arena-Code, also es ist ein reines Paper-Produkt für Standard-Showdown, für Standard-FNM, was auch immer. Dafür wurde es in dem Good Morning Magic, wo es angekündigt wurde, darauf hingewiesen, dass man jetzt versucht, nach und nach Paper-Produkte bzw. Produkte von Wizards of the Coast plastikfrei zu halten, so gut wie es geht. Die Karten selbst sind noch eingeschweißt in Plastik, muss ich sagen. Finde ich gut. Muss man auch mal sagen, ist keine schlechte Idee, aber halt wirklich die Arena-Codes. Ja. Leute, es soll eure primäre Plattform sein für Competitive Magic, dann macht doch auch bitte in euer Competitive Magic-Produkt einen Arena-Code rein. Aber die Decks selber sind zum einen Azorius Control, Dimir Rogue, Mono Red Aggro. Mono Red Aggro war bisher in jeder Welle von Challenger-Decks mit drin. Und Mono Green Stompy. Mit, ich glaube, den größten Hits vom reinen Value her tatsächlich Azorius Control, wo zum einen eine Kopie Shark Typhoon drin ist, eine Mirror's Call, Shatter the Sky, zwei Stück, ein Doomscar und ich glaube zwei oder drei Skyclave Apparitions.
Oh ja.
Was, glaube ich, die Top-Karte aus dem Set Zendikar Rising ist.
Und zumindest im Rare Slot auf jeden Fall.
Zumindest im Rare Slot, das stimmt. Und damit auf jeden Fall, glaube ich, der eindeutige Gewinner, was den Value angeht. Sonst Dimir Rogue, eine ziemlich komplette Liste von Dimir Rogue, wie es aktuell auch gespielt wird. Ich glaube, die wertvollste Karte drin ist ein Rankle, Master of Pranks und die drei Nighthawk Scavenger. Und ja, die anderen beiden, Mono Red Aggro und Mono Green Stompy, haben wenig Karten, die extrem stark, die extrem viel Value haben. Da ist, glaube ich, noch die Ember Cleave im Mono Red Aggro am höchsten. Keine Robber of the Rich zum Beispiel, was ein bisschen schade ist. Aber ja, wie ist dein Eindruck von den Decks? Gibt es was du vermisst in den Decks und findest du die Deckauswahl gut?
Also ich finde die Deckauswahl gut. Wie gesagt, das ist jetzt die vierte Mal, dass sie das, wenn ich es mich nicht erzählt habe. 2018, 2019, 2020.
Ich glaube, das ist tatsächlich das dritte Mal, aber ich check das mal gerade, während du deinen Eindruck.
Ja, es müsste das vierte Mal sein, wenn mich alles täuscht. Okay. Und die erste war so um Armoncade-Style rum. Die fand ich richtig cool und mies zugleich, weil sie einfach nur so lieblos zusammengeworfen wurde. Mhm. Die anderen beiden mit 2019, 2020 waren relativ gute und angepasste Listen an eben die Turnierszene. Klar, wir hatten 2020 dieses Debakel mit dem gebannten Deck, sag ich mal. Mhm. Was ziemlich dämlich war. Aber ich fand es halt sehr gut, dass sie da schon mehr in die Meta reingegangen sind. Hier haben wir jetzt ein Mono-Rot-Deck, weil Mono-Rot wird es immer geben.
Ja.
Und da ist es halt leider so, dass Mono-Rot sich nicht großartig geändert hat. Die wollen einen Einstieg geben, aber Mono-Rot sieht halt immer noch genauso aus, wie es in, also nicht genauso, aber sehr ähnlich, wie es mit Theros aussah, wie es mit Zendikar aussah, wie es jetzt mit Kaltheim aussieht, wie es davor mit jedem anderen Set aussieht, da seit halt Throne of Eldraine. Mhm. Und dementsprechend, ja, da konnten sie nicht viel was anderes machen. Das Monogrüne, muss ich sagen, finde ich sehr underwhelming. Monogrüne ist ein sehr starkes Deck, wenn man es mal trifft. Aber die, da ist nichts drin, was an Value ist. Und dann hätten sie entweder die Liste noch näher an das Standarddeck ranführen können.
Mhm.
Oder zumindest irgendwie ein paar Value-Karten randommäßig damit reinwerfen können.
Ja. Ja, das stimmt. Also in Mono Green, ich glaube, das, was ich da am meisten vermisse, ist halt wirklich entweder eine Vivian Arcbound Revenger oder vielleicht tatsächlich sogar The Great Henge. Ich glaube, das ist so die aktuell wertvollste Karte im Standard allgemein. Und das wären halt so ein paar Sachen, wo ich dachte, okay, pack davon eine mit rein und es ist easy auf demselben Level wie die anderen Decks. Vom wirklich nur vom reinen Value gesehen her ist wirklich das Mono Red und Mono Green sind, glaube ich, die, die am weitesten abgeschlagen sind. Sonst, ich muss übrigens gerade noch einen Nachtrag, du hast tatsächlich recht, das ist die vierte offizielle Serie, also 18, 19, 20 und jetzt kommt 21, aber es gibt tatsächlich eine fünfte Serie noch, die es Japan exklusiv gab, wo wir einmal ein Simic Ramp Deck haben und das rot-weiße Feather Agro Deck. Genau, das kam zwischendrin noch mal zu War of the Spark Zeiten raus.
Genau, das war so eine Art Duell-Deck, weil wir haben ja zu dieser Zeit diese komischen Decks auch bekommen, aber halt andere Decks. Da war dann Europa was exklusiv, beziehungsweise Europa und Amerika und die haben irgendwas Japan exklusiv. Das war eben dieses Feather und.
Aber ich muss auch tatsächlich sagen, was den Deckbau an sich angeht, ist wirklich sowohl die Mir Rogues als auch zum Beispiel Mono Red Aggro ziemlich, ziemlich vollständig. Also,
ja.
Die Mir Rogue hat vier Thieves Guild Enforcer. Wir haben drei Zareth Zahn the Trickster. Merfolk Windrobber Soaring Thought Thief. Ugh, das ist TH in Englischen wirklich.
Ja, ja.
und halt Mono Red muss ich halt auch sagen. Du hast schon gesagt, nicht viel anders als zu dem aus dem letzten Jahr mit vier Fervent Champions, vier Bonecrusher Giants, drei Torbrins,
eine Ember Cleave.
vier Anax auf jeden Fall, aber darüber hinaus auch vier Kargan Intimidator, vier Arkham Hellhounds. Also schon wirklich Playsets. Und das ist ja auch was man bei den ganzen anderen Produkten, also zum Beispiel den Guild Kits oder früher den Planeswalker-Decks, da waren sehr viele One-Offs, Two-Offs drin, wo halt eine Karte nicht im kompletten Playset drin sind. Und hier haben sie sich wirklich nicht nehmen lassen und haben wirklich alles so weit reingepackt. Natürlich, jedes Deck ist upgradable auf jeden Fall. Bei Mono Red gehören auf jeden Fall Minimum noch zwei Ember Cleaves mit bei. Bei Mono Green Stompy kann man auf jeden Fall fast schon drei Great Henge mit reinpacken. Und ich glaube, bei Rogues fehlt mir hauptsächlich die Ruin Crab für den Millplan. Aber sonst.
Die ist nicht teuer.
Ja, eben. Und das ist halt irgendwie das Schöne. Und deswegen muss ich auch sagen, bin ich auch immer von dieser Serie an Challenger-Decks sehr begeistert, weil sie eben genau das machen, was sie wollen, also was halt angedacht war, und zwar einen guten Einstieg ins Format liefern. Du hast ein Deck, das kannst du auspacken, kannst du sofort spielen. Vielleicht gewinnst du nicht jede Runde, aber du bist schon extrem nah dran, daran ein vollständiges Deck zu haben.
Und ja, genau, es kommt halt auch so ein bisschen aus der Zeit, wo man nicht unbedingt immer die Top-Tier-Listen gespielt hat, sondern halt mal so guckt hat, okay, was spielst du, was spiele ich? Okay, das kann ich mir nicht leisten, deswegen habe ich da irgendwie eine Budget-Option oder ich spiele halt nur ein oder nur zwei von diesen Top-Karten.
Ja.
Das ist halt, es führt mich immer wieder zurück in Vergangenheit, wo ich konnte nicht einfach sagen, okay, ich kaufe das und dann weiß ich, welche Top-Tier-Liste ich spiele.
Mhm.
Sondern es hat auch so ein bisschen das Deck-Bauen nochmal mit drin. Finde ich schön.
Genau, und gerade so diese Upgrade-Geschichten sind halt wirklich was, worauf ich mich auf jeden Fall freue, mich da mit auseinanderzusetzen. Ich weiß noch nicht, würdest du dir die ganze Serie holen an vier Decks oder würdest du dir das überhaupt holen?
Ich habe mir von jeder Serie immer so ein bis maximal zwei Decks geholt.
Mhm.
Einfach nur aus dem Grund heraus, dass ich ein paar von den Decks halt immer wieder cool finde, auch auf meinem Channel ja immer wieder ein bisschen was aufmache.
Mhm.
Die gesamte Serie habe ich mir nie geholt, weil es meiner Meinung nach immer ein Deck gibt, was ein Zonk ist.
Ja.
Eins, was so ist. Und dann gibt es ein richtig, richtig krasses und ein cooles. Und meistens mache ich dann nur das Krasse und das Coole auf und lass die anderen beiden. Ich bin ein schlechter Customer. Ich lasse die anderen beiden dann im Laden liegen.
Ja, das stimmt. Und meistens gibt es auch immer so diese einen Challenger-Decks, die im Laden auch noch Monate später noch da sind.
Ja.
Und, Und ich, also auch wieder da die Warnung, bisher war es immer so ein Problem, wenn man sich diese Challenger Decks geholt hat. Man muss immer so ein bisschen darauf achten, dass die meisten oder dass viele Karten halt Ende des Jahres rotieren. Hauptsächlich genau. Halt eben Eldraine, also habt da ein Auge drauf. Aber ich glaube, wenn ihr Standard spielen wollt oder Standardkarten im Paper haben wollt, gibt es, glaube ich, keine bessere Möglichkeit und keine preiswertere Möglichkeit, ja, genau die Karten zu haben, zu bekommen, die halt eben gespielt werden.
Vor allem keine andere Option mehr.
Ja, das stimmt.
Und das habe ich in den letzten paar Podcasts auch schon erwähnt. Es gibt keine anderen Optionen mehr. Ihr findet keine Planeswalker-Decks mehr. Ihr findet keinen anderen Standard-Einstieg als Deck. Hm. Außer jetzt diese Challenger-Decks. Weswegen ich halt hoffe, dass es davon demnächst mehr geben wird, dass es die öfter geben wird.
Ja.
Dass es hin und wieder mal einfach eins dabei gibt und wir nicht die ganze Zeit nur noch mit Commander-Decks zugewerben. Mag die 20-Euro Commander-Decks, ich finde großartig. Bitte behaltet die bei. Aber irgendwie muss ich auch die Standardleute in Standard bringen können.
Ich würde mir halt auch so ein halbjährliches System irgendwie wünschen, wo man dann, weiß nicht, also wie man jetzt im jährlichen Rhythmus Standard-Decks bringt und in einem halben Jahr irgendwie was für Pioneer oder für Modern oder, ja gut, Legacy wäre ein bisschen zu krass. Aber halt einfach auch so, Modern, dass man so ein Deck irgendwie reinbringt, da könnte man ja wirklich schon Mono-Red in Modern oder, weiß nicht, Wars of Auras in Pioneer. Und das wären halt schon
es Decks. Es gibt ein Deck dazu, und zwar gibt es das Modern Event Deck von, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, urig alt. Hm. Da haben sie es probiert. Sie haben ein schwarz-weißes Token Deck, wo auch Path to Exile drin waren, was ein klassischer Removal ist und damals auch sehr teuer. Sie haben eine mittelmäßig gute Mana-Basis. Ich glaube, es war sogar ein Schockländer mit drin, die damals auch noch teuer waren. Und Lingering Souls ist so der Token Zauber, den es aktuell gab. Mhm. Und so waren so ein richtig cooles Deck mit einer richtig coolen Box, einem eigenen Würfel. Sie haben sogar 80 Sleeves dabei gepackt,
die
explizit nur in dieser Box war. Und diese Box war auch richtig stabil und auch richtig Pappe, dass man das auch als Deckbox benutzt. Hm. Und sie haben sich richtig Gedanken darum gemacht. Und die Dinger sind auch explodiert, nachher im Preis. Am Anfang wollte die niemand haben.
Ich hätte so gerne, ich gucke mir diese Deckliste heute noch an und denke mir so, boah, eigentlich will ich die, unbedingt haben. Ich weiß nicht warum, aber ich will es unbedingt
damals
haben.
Damals wollte sie niemand haben, weil auch die Leute den Preis nicht bezahlen wollten.
Ja, das stimmt.
So ein Modern-Deck, so ein Einstieg ins Modern, was willst du machen? Willst du nur ein Boggle reintun?
Naja, klar.
Oder so? Und das muss ja upgradebar sein.
Ja.
Und die Upgrades in Modern sind meistens sehr teuer. In den Standard-Decks, in den Listen, die ich mir jetzt angeguckt habe, die Upgrades sind im Normalfall sehr überschaubar. Also teilweise reicht es, wenn man sich das Deck zweimal holt. Dann hat man sogar noch Karten, die man einem Kumpel schenken kann, der dann sich auch noch anfängt lässt mit dem Deck. Aber die Upgrade-Kosten von Modern Event Deck Bands.
Ja, das ist auf jeden Fall krass. Also, ich würde mir halt einfach wünschen, dass es irgendwas gibt. Es muss kein besonders gutes Deck sein, aber zumindest eins, hey, guck mal, ihr könnt euch das holen und ihr könnt zumindest vielleicht mal ein Match spielen oder so, wenn jemand einen schlechten Tag hat. Also, ich erwarte jetzt nicht, dass ein Modern Event Deck rauskommt, was komplett Tier-One-Junt hat. Mit vier Thoughtseize und irgendwie Tamagolfs und so weiter.
Also, auf der anderen Seite, wenn ihr das für 40 Euro macht, kaufe ich das. Kein Problem.
Same. Also, bitte, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ganz schnell weiter zu den Arena Open, worauf wir kurz verweisen wollen, weil ja, es ist leider 2021 immer noch so, dass die einzigen kompetitiven Events, bei denen ihr teilnehmen könnt, online stattfinden. Und die Arena Open sind eben genau das, wo ihr jetzt am Wochenende vom 20. bis zum 21.2. Das müsste, glaube ich, das Wochenende sein, wo dieser Podcast rauskommt. Ja. Dementsprechend könnt ihr euch das mal anschauen. Das Format wird sein Kaltheim Sealed, also wie beim Pre-Release, 6 Booster werden geöffnet, daraus ein 40-Karten-Deck gebaut und ihr habt, das ganze Event geht 2 Tage. Am ersten Tag habt ihr die Möglichkeit, Best of One oder Best of Three zu spielen. Das Ganze kostet euch 22.500 Gold oder 4.500 Gems. Man kann so häufig teilnehmen, wie man möchte und wie viel Geld man reinstecken möchte. Und man spielt so lange, bis man 7 Wins oder 3 Losse hat in Best of One oder 4 Wins und 1 Loss in Best of Three hat. Und eben, wenn man dann eben schafft, ich glaube, es sind 6 Wins oder schon ab 5 Wins kommt man in Tag 2 rein, wo man dann Best of Three spielt. Und dort kann man dann bis zu $2,000 gewinnen. Und man bekommt eine Einladung für den Strixhaven Qualifier, was quasi der Qualifier ist vor der Strixhaven Championship, was in der heutigen Welt Pro Tours von früher sind. Also extrem wichtig, wenn ihr Competitive Magic weiterspielen wollt. Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Wahl. Sealed als Competitive-Format, gab's das schon mal? Ist das was, was du interessant findest? Oder wie siehst du das?
Gab's, glaube ich, schon mal. Schon wieder sogar. Ist halt der Versuch, es etwas leichter zu machen als Draft. Mhm. Sealed wird immer so als der kleine, leichte Bruder von Draft bezeichnet. Weil Draft ist immer das schwerste Format, was wir haben.
Ja.
Sealed ist halt, du hast halt deine 6 Booster, du musst dich nicht mit anderen Leuten an den Tisch setzen, du musst nicht warten, bis andere Leute da sind zum Draften, sondern du kannst praktisch durchgehend die ganze Zeit dein Geld in der Magic Arena stecken, ohne dass du auf andere Leute warten musst, außer um sie gegen spielen. Dementsprechend ist es schon, glaube ich, der beste Weg, den man gehen kann.
Und tatsächlich, was man nicht unter Tisch kehren kann, ist, dass eben auch ein Sealed-Format nicht erwartet von euch, dass ihr schon ein Top-Tier-Deck habt. Also, ne, es ist natürlich so ein Ding, solltet ihr es schaffen, in den Qualifier zu kommen, das wird wahrscheinlich wieder Standard oder Historic werden. Also, da müsstet ihr dann für den nächsten Step ein Top-Tier-Deck mitbringen. Aber wenn ihr einfach nur $2,000 Cash haben wollt und ihr habt jetzt sonst nicht viel auf eurem Arena-Account und seid Meister im Sealed, dann bitte meldet euch an und versucht, so weit zu kommen, wie ihr könnt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was man da für Turnier-Reports, wenn überhaupt welche davon sehen kann. Aber dazu dann in der nächsten Woche. Zu guter Letzt, bevor wir zum Ask Us Anything kommen, rattern wir mal eben noch eben die Secret Lair Drops durch. Wir hatten in der letzten Woche schon Black is Magic, was ihr kaufen könnt vom 22.02. bis zum 31.03. Eine Box, die Black Girls Code unterstützt, eine Organisation, die mehr junge schwarze Mädchen in die digitale Industrie einführen wollt und halt Bildungen und sowas unterstützt. Und da haben wir jetzt die komplette Liste von allen Karten, die dieser Secret Lair Drop drin sind. Zum einen Kaya Ghost Assassin, wo ich sagen kann, hey, ich hab's gecalled,
ja,
dass wir noch einen Kaya Planeswalker drin haben wollen. Dann Teferi, Hero of Dominaria, natürlich Teferi, klar, kennt man. Cultivate, und in der letzten Woche schon erwähnt haben wir Shalai, Voice of Plenty, Ponda. Und heute, also zum Zeitpunkt der Aufnahme am Dienstag, ganz frisch dazugekommen, ist noch ein Soul Ring und ein Path of Ancestry. Was, glaube ich, schon mal so ein bisschen unterstreicht den Fokus auf Commander-Spieler, oder?
Mm, ja, auf jeden Fall. Und ich denke tatsächlich, dass sie hier auch eine sehr gute Auswahl getroffen haben. Da sie eben mit dem Ponda auch so ein bisschen die alten Formate können.
Ja.
Also Modern jetzt nicht, da ist es gebannt. Also mir fehlt tatsächlich so die Karte, die in diesem Set Modern schreit.
Mhm.
Aber wir haben so ein paar coole Karten mit reingepackt, die man im Commander spielen kann. Und die Secret Lair, wenn wir ehrlich sind, das werden wir ja gleich auch noch öfter haben, sind, glaube ich, mittlerweile sehr stark auf Commander-Spieler gemünzt.
Ja, definitiv. Also man hat ja auch immer weniger Playset Secret Lairs zum Beispiel, wo du dann eine Karte viermal drin hast. Die ich am interessantesten fand bisher.
Ja.
Aber nun gut. Ja, also dementsprechend, wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr die Karten wirklich haben wollt und ihr 4 bis 6 Monate warten könnt, bis ihr die Karten in eure als Paket zu euch bekommt, dann schlagt auf jeden Fall zu, wenn ihr Black is Magic haben wollt. Darüber hinaus haben wir noch einen Super Drop bekommen. Und wie es bei Super Drops so gang und gäbe ist, bestehen die aus mehreren Paketen, die wie folgt heißen. Wir haben einmal Fairy, Fairy, Fairy Red. Die beinhaltet eine Elendra Archmage, Mistbind Click, Spellstutter Sprite, Vendilion Click. Dann haben wir The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands, was ein Basic Land Cycle ist, aber in Metal mit Metal Artwork. Dann haben wir Valentinstag 2021, mit einem Boros Charm, mit Gisela, Blade of Goodnight, Goblin Rebel Master, Heliod Suncrown und Monastery Swift Spear. Dann haben
und
wir.
Und einem Goblin Token.
Genau, und einen Goblin Token. Dann haben wir den Showcase Secret Lair, den wir eben schon erwähnt haben. Showcase Kaldheim Part 1 mit einem Frost Titan, Primeval Titan und Uro Titan of Nature's Wrath. Da gab es die Fußnote dazu, dass Uro bald gebannt wird und dann am kommenden Montag war es dann soweit. Dann haben wir Showcase Kaldheim Part 2 mit Grave Titan, Inferno Titan und Kroxa Titan of Death's Hunger. Und zu guter Letzt gibt's noch mein All Our Love Bundle, wo alle Bundles drin sind. Manchmal sogar doppelt, wenn man Wahlen wählen konnte zwischen Foil und Non-Foil. Was man eigentlich bei allen kann, außer bei dem Fairy.
Ja.
Bei der Fairy-Box. Das Ganze könnt ihr bestellen vom 12.02.2021 bis zum 21.02.2021. Und ja, jetzt haben wir quasi alle Infos mal auf den Tisch gepackt. Wie findest du die? Was findest du am interessantesten? Und ja, gibt's was, wo du Geld hinlegen würdest für?
Also fangen wir oben an.
Mhm.
Fairies, irgendwas.
Ja.
Finde ich gruselig. Ich finde die Artwork super gruselig.
Stimmt.
Sie sind in dem Stil gehalten wie diese Mana Rocks aus dem letzten Superdrop, den wir hatten.
Mhm.
Ist nicht meins. Also ich finde die echt gruselig. Aber ich finde sehr vieles aus diesem Drop gruselig. Ich mag die Standardländer natürlich, wer hätte es erwartet.
Klar.
Ich finde diesen Rot-Weiß Secret Layer Drop auch sehr gruselig. Diese gemalten Karten, diese Engel, diese kleinen, dicken mit Flügeln und nee.
Nee.
Ja. Ich mag den Kaltheim Showcase, ohne Frage.
Mhm.
Finde es aber dämlich, so wie ich es gemacht habe. Also, das in zwei Parts zu splitten, finde ich okay.
Mhm.
Gerade wenn man halt nicht alles benutzen kann. Aber wie sie gesplittet haben, ist dämlich. Der Uro Pile, also der erste Drop davon, beinhaltet Uro. Der ist überall gebannt, außer im Legacy und vielleicht im Commander. Dann hat man den Primeval Titan, der eigentlich nur Modern gespielt wird und im Commander sogar gebannt ist.
Mhm.
Und dann hat man einen Titan, den niemand jemals irgendwo irgendwann spielt, weil er einfach schlecht
ist. Naja.
Das ist eine schwierige Konstellation. Roxa hingegen haben wir mit Roxa, mit Grave Titan und Inferno Titan eine ganz coole Mischung aus, kann man im Commander spielen, wird in Formaten gespielt und kann man im Casual spielen. Ich verstehe natürlich, dass sie mit Roxa, mit Rot-Schwarz, auch den Schwarzen und den roten Titan mit tun und so weiter und so fort. Und deshalb alles in allem einfach kein weißer Titan da ist.
Ja.
Was einfach sehr traurig ist, weil sie hier weiß mal wieder mit Anlauf sonst wohin treten.
Natürlich.
Aber ja. Ich verstehe das Prinzip dahinter, ich finde die Idee davon gut, ich finde die Umsetzung davon nicht gut.
Ja, ich glaube, ich stimme dir dazu. Also, ich bin auch nicht, also ich bin von keinem der Secret Lairs super gebannt, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also, das Basic Land Set noch vielleicht am ehesten, wobei ich da so ein bisschen kritisieren muss. Ich mag den Stil, ich mag nicht, dass alle schwarz-weiß sind. Das muss ich wirklich sagen.
Tatsächlich mag ich genau deshalb, deswegen mag ich das Foiling nicht. Das ist der Grund, warum ich die nicht hole, weil das Foiling ist ein Rainbow-Foiling, die ähnlich wie die From the Vault Foils in der Art, also jetzt nicht nach der Qualität, sondern halt dieses Foiling, dieses extreme Over-Foiling. Und das finde ich nicht schön. Wenn die jetzt in so einem Silber gefoilt wären, dass du praktisch nur so ein Silber-Schwarz hättest, fände ich die Hammer.
Ja.
Aber dieses Rainbow macht es dann doch irgendwie dumm.
Ja, ich bin halt mal, also ich bin wirklich gespannt, ob, ja, also ich weiß nicht, also dieser Stil, das ist ja schon so ein bisschen was man in Party Hard, Shred Harder so ein bisschen gesehen hat. Und halt jetzt auch in vielen der Showcase-Frames aus Kaltheim. Aber also ich mag den Stil, ich mag, wie es gezeichnet ist, aber für mich aus hätte es wirklich Farbe irgendwo gebraucht. Aber hey, jedem wie es halt gefällt. Tatsächlich auch dieses Fairy-Ding. Ich glaube, das Einzige, was wirklich Value hat aus dem Set, ist ja, also aus diesem Set jetzt allein, ist Vendilion Click, oder?
Glanelendra Archmage ist auch nicht gar nicht so günstig.
Okay. Aber das wirkt halt so von den Kartenauswahl her, natürlich, sie wollten eine Fairy-Drop machen, deswegen haben sie ganz viele Fairies genommen, aber Vendilion Click ist das Einzige, was ich wirklich kannte. Der andere dachte ich so, hey, was ist das?
Glanelendra spiele ich tatsächlich im Legacy, dementsprechend
Bin
ich die da.
Ja.
Weil man sie mit Soul Herder End of Turn jede Runde flickern kann, also kurz raus und wieder reinbringen kann ins Spiel und sie deshalb ihre Marke verliert und deshalb unendlich lange Dinge kontern. Super ist.
Ja, und ich muss auch wirklich sagen, nicht nur verstört mich das Fairy-Ding, was so ein bisschen in so einem psychedelischen 90er-Jahre-Rainbow-Art gezeichnet wurde, aber noch viel, viel mehr verstört mich wirklich dieses Valentine's
Day-Gedöns,
wo ich denke, was zum Teufel haben sie sich denn dabei gedacht? Also Boros Charm hat ein Engel drauf, was aber mehr wie eine Kreatur aussieht, wie bei Gisella, was einfach nur ein nacktes Baby ist, mit Flügeln und zwei Schwertern und keine Ahnung, also cutesifying und versüßlichen ist ja alles schön und gut, aber
Ja, vor allem auch dieses, es ist ja wirklich so eine Art Zeichnung mit Buntstiften. Auch der bei dem Heliod, finde ich, sieht man es ganz krass. Ich finde die einzige einigermaßen annehmbare und okay bis schöne Karte daraus ist irgendwie der Monastery Swift Speed.
Ja.
Ansonsten sind die alle irgendwie sehr, sehr strange. Auch die Goblins sind sowohl der Token als auch der Rebel Master. Die sind sehr, sehr strange, Wizard. Ganz strange. Ja.
Also wie gesagt, ich kann verstehen, wofür sie irgendwie gegangen sind mit dem natürlich. Stil, aber sorry, also nee, da packt es mich gar nicht. Und diese Kaltheim-Showcase-Karten, die leiden halt so ein bisschen unter demselben Fall, wofür die neue Ultimate Edition mit den Pathways, mit dem vollen Cycle von allen Pathways einmal, auch leidet, dass die halt schon stilistisch in diesem Stil halt eben gibt. Es gibt halt schon Full Art Pathways, sogar in dem Set, wo du sie aus Booster ziehen kannst. Und dasselbe bei dem Showcase Frames. Ich meine, die sehen cool aus und ich mag die Karten. Aber Showcase Frames, ich habe jetzt gerade irgendwie eine Boosterbox geöffnet, habe ich halt schon so oft gesehen. Und
sind nichts Besonderes. Interessanterweise sind das auch meistens die Secret Layer, die ganz doll untergehen, wo Leute teilweise überhaupt nicht mehr, noch nicht mal 2-3 Monate danach noch wissen, dass die existieren. Oder wisst ihr noch, dass es Zendikar gab, wo alte Zendikar in diesen neuen Zendikar-Frames sind. Oder, ganz, ganz wild, in Theros diese die Götter,
Stargazer, die es
in diesem Stargate gab. Und da gibt es ja noch einen anderen, ich glaube, es gäbe noch eine andere, die wirklich in diesen Showcase gemacht
hat. Mhm.
Und, aber das zeigt einfach, dass die einfach super untergehen. Und daran leiden die halt jetzt auch.
Ja, aber ich glaube, ich muss im Großen und Ganzen, können wir, glaube ich, sagen, dass halt, wie immer bei Secret Lairs, haltet euch bitte fern von Foil-Karten, sonst schlagt gerne zu, wenn euch die Karten gefallen, wenn ihr sie wirklich braucht und wenn ihr halt die lange Wartezeit aushalten könnt, bis sie dann bei euch sind. Ich glaube, sonst gibt's da nicht so viel zu meckern.
Ich finde es ein bisschen strange, dass sie den Valentinstag-Drop zwar am Valentinstag anfangen, man den aber irgendwann im August bekommt.
Ja.
Und dann der Valentinstag schon rum ist. Ich fände es cooler gefunden, wenn sie die irgendwie im Dezember announced hätten. Und wenn sie sagen würden, okay, das Ding ist passend zum Valentinstag da.
Als Geschenk dann auch, ne?
Genau, weil das wäre ein cooles Geschenk gewesen, egal wie hässlich es.
Wie man es lösen könnte, ist, man verkauft die Dinger einfach im Local Game Store, liefert die dann an und dann kommt der große Reveal, sagt im Local Game Store, sagt man nix. Und dann so, ey, ihr wollt noch ganz schnell ein Geschenk haben für eure Magic-spielenden Significant Other? Geht im Local Game Store und kauft's euch. Aber natürlich, das wäre kein Secret Lair, wenn es das wäre, ne?
Ja, dann wäre es ja eine Secret Lair Ultimate.
Genau.
Und wäre teuer.
Ja. Dementsprechend, ja, schaut rein, wenn ihr da Interesse habt. Das Ganze, alle Sets sind so irgendwas zwischen 25 Euro und ich glaube 50 Euro. Und natürlich der Superdrop mit allen sind irgendwie 250 Euro. Also wenn ihr wirklich zu viel Geld habt, könnt ihr auch alles zusammenholen und auch teilweise doppelt in Foil und Non-Foil. Also schaut da rein. Die Links haben wir auf jeden Fall in der Beschreibung. Und damit würde ich sagen, kommen wir noch zum Ask Us Anything, wo wir wieder zwei Fragen haben. Einmal von Stefan the Cursed, der fragt Folgendes. Ich habe eine Frage. Was haltet ihr von Proxies? In letzter Zeit beschäftige ich mich immer mehr speziell mit dem Commander-Format und verwende selber keine Proxies. Ich habe aber im Hinblick auf die Preisentwicklung mancher Karten, in Klammern Reserved List, Duels und so weiter, die Vermutung, dass man diese in nicht allzu ferner Zukunft entweder selten oder eben geproxt zu sehen bekommen wird, da nicht jeder 100 Euro für eine einzelne Karte ausgeben will bzw. kann. Die Meinungen dazu gehen ja weit auseinander. Wie seht ihr das Thema? Marc, wie stehst du zu Proxies?
Da habe ich ein ganzes Video zu gemacht. Also ich habe wirklich über, ich glaube, 45 Minuten meine Meinung zu Proxies erklärt und wann Proxies gut sind, wann nicht. Weil ich stehe Proxies generell mit gemischten Gefühlen gegenüber. Ich habe kein Problem mit Proxies, die eine Papierkarte, also wirklich ein Papier sind, die aus dem Drucker kommt. Mhm. Es gibt dazu auch tatsächlich mittlerweile ein Meme von mir, was mich super verstört hat. und die man dann einfach über die Karte drüber legt und sagt, okay, das ist jetzt ein Soulring oder eine Reserved List Card oder ähnliches.
Mhm.
Womit ich ein Problem habe, ist, wenn man statt der Karte hingeht und auf irgendwelchen ominösen Plattformen sich eine Fake-Karte. Weil das ist für mich kein Proxy mehr, sondern das ist Fake.
Ja.
Und das macht für mich einen Riesenunterschied. Genauso, wann benutze ich wenn ich Proxys in der Casual-Runde mit Bier und Brezeln an einem Abend mache, gar keine Frage, gar kein Problem. Mit Proxys auf dem Turnier auftauchen,
ja,
denke nicht, dass das jemals legal wird.
Wobei man tatsächlich sagen muss, dass ja auch Proxys auf Turnieren verwendet werden. Allerdings nur dann, wenn man quasi von einem Judge dazu aufgefordert wird. Wenn eine Karte zu sehr gecurlt ist oder so, das sind, glaube ich, die Stories, wo ich immer gehört habe, wo man dann sagt, okay, hier hast du ein Basic Land, schreib da das Land raus und wenn du die Karte spielst, holst du das aus der Deckbox raus.
Genau,
das funktioniert. Und zum Beispiel die modularen Flip-Länder und die Flip-Karten im Allgemeinen, die haben ja auch immer Proxys mit dem Booster, wo quasi eine offizielle Version von Proxys auch in Turnieren gespielt werden sollen sogar. Also soweit, also ne, es ist immer so eine Grauzone, was Proxys angeht. Meiner Meinung dazu ist es absolut nicht verwerflich zu proxen, gerade im Commander-Format. Commander wird nicht gespielt auf einem Turnierlevel. Es muss natürlich mit der Spielgruppe abgeklärt sein, aber ich persönlich, also ich muss wirklich sagen, ich finde es absolut lächerlich mit dem aktuellen Reserved-List-Hype, wie teuer Karten geworden sind wirklich. Und dementsprechend, wenn ihr wirklich nur Commander spielt und nur in eurer privaten Freundesgruppe holt, holt euch Proxys, holt euch auch gerne von irgendwelchen Künstlern gezeichnete Proxys in einem gewissen Stil. Da habe ich auch schon viele Sachen online gesehen, wo Leute dann quasi auf einen Forest einfach nur eine Gaia's Cradle, also ein Artwork von einer Gaia's Cradle noch drauf malt. Bitte?
Noch oben drüber gealtert haben.
Ja, ja, genau. Und solche Sachen halt finde ich absolut cool und habe ich absolut nichts gegen. Und ich habe da auch mal, ich habe eben mal rausgesucht, am 9. Februar drüber getweetet, was eine kleine Diskussion entstanden ist, wo ich geschrieben habe, normalisiert Proxys in Commander, schafft die Reserved List ab und reprintet die Fetchlands in Commander Precons. wo natürlich, ich wollte diese Diskussion antreiben und ich bin auch froh, dass wir jetzt dazu gekommen sind. Und ich glaube, das wird sich auch mal anbieten, länger zu diskutieren tatsächlich, weil ich glaube, es gibt viele Facetten dazu zum Thema Proxys. Also gerade halt auch von deiner Sicht halt eben als Judge, wann du Proxys verwendest und wann man sie vielleicht sogar verwenden sollte in Turnierdecks und so weiter. Ich glaube, da kann man eine ganze Folge ganz gut mitfüllen.
Ja, 45 Minuten mindestens.
Genau, und check das Video aus. Das ist verlinkt in der Videobeschreibung. Das ist ein sehr gutes Video. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage, und zwar von The Kenshin. Der hat geschrieben, da ja gestern der dicke Bannhammer kam, mal was komplett Gegensätzliches. Welche Karten in welchen Formaten könnten eurer Meinung nach entbannt werden? Marc, hast du da schon direkt einen Kandidaten auf einer Banlist, die entbannt werden könnte?
Jokmoths Bargain.
Bitte?
Eine Legacy-Karte, die 6 Mana kostet, die sagt, du hast keine Draw-Step mehr, du kannst ein Leben bezahlen, um eine Karte zu ziehen. War damals super kaputt, weil man sie Turn 2 oder Turn 3 ins Spiel gemogelt hat und einfach gewonnen hat. Mhm. Wenn man die jetzt Turn 2 oder 3 ins Spiel mogelt, kann man auch Turn 2 oder 3 was Besseres ins Spiel mogeln, wie eine Emrakul, die das Spiel beendet, statt 15 Karten zieht. Ist nicht mehr sinnvoll.
Ja.
Ist aber noch tatsächlich drauf.
Ja, das stimmt. Das klingt auf jeden Fall was, als man das entbannen könnte. Ich glaube, in Modern, es wäre zumindest mal interessant zu sehen, was wäre, wenn Splinter Twin entbannt würde. Also ich weiß nicht, ob das sofort broken wäre oder ob man es nicht vielleicht mal probieren würde. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Splinter Twin selber war nie wirklich broken. Es war halt ein konstantes Combo-Deck. Und es hat halt konstant Turn 2, Turn 3 beendet. Mhm. Wenn es langsam war, dann halt 4. Turn 3, Turn 4. Wenn es langsam war, Turn 5, Entschuldigung. Mhm. Und es ist einfach rausgeflogen, weil es über Jahrzehnte hinweg das konstanteste Combo-Deck war und die Leute einfach genervt davon waren, dass es immer wieder dasselbe Combo-Deck ist. Nach derselben Logik müsste Tron langsam gehen.
Ja, das stimmt.
Aber wenn man jetzt vom Endbannen redet, ich glaube, im Modern ist es sehr schwierig, Dinge zu entbannen. Sowas wie Stoneforge Mystic oder Jace the Mindsculpture war für mich No-Brainer. Das war vollkommen okay, dass die entbannt werden.
Hm.
Ich würde jetzt sonst sehr wenig von dieser Bannliste entfernen wollen.
Ja.
Pioneer ist, glaube ich, auch einfach zu neu, als dass man davon was runternehmen möchte, weil es ist gefühlt ja erst alles draufgekommen.
Ja. Wobei ich wirklich sagen muss, ich glaube, Walking Ballista wäre so ein Fall gewesen, wo ich sagen würde, Ich glaube nicht, dass das Deck so broken war, dass man es hätte bannen müssen. Also das Heliod-Combo-Deck, wo man quasi unendlich viele Tokens bzw. One-One-Counter auf die Walking Ballista legen kann, wenn man die Lifelink gegeben hat durch Heliod Suncrowned. Tatsächlich, das wäre so ein Argument, wo ich sagen würde, ein Pioneer Walking Ballista. Man wollte, glaube ich, alle Combo-Decks einfach cutten in dem Moment. Ja. Und das Mono-White-Combo-Deck mit Walking Ballista und Heliod war für mich genau auf der Grenze, wo ich gesagt hätte, okay, es ist leicht noch unter den Sachen. Und es wäre auch, ich glaube, weit weg davon gewesen, das stärkste Deck, selbst nach dem Bann, dabei zu sein. Aber das wäre, glaube ich, so mein Kandidat, wo ich sagen würde, gib dem Ganzen auch noch mal eine Chance. Und es ist auf jeden Fall nicht biased, weil ich mir kurz vor dem Bann ein Playset von Walking Ballista gekauft habe.
Ja, ja, gut. Wenn du danach gehst, würde ich immer noch gerne Survival of the Fittest im Legacy Land Band bekommen haben. Jetzt kriegen natürlich alle Leute, die Survival-Zeit erlebt haben, die den Podcast hören, wirklich Gänsehaut, weil es war eine grausame Zeit, aber die Karte würde heutzutage nicht mehr gespielt. Es gibt ja tatsächlich sehr interessant eine Menge Statistiken darüber, wenn man Karten entbannt. Es gibt ganz viele Leute, die sich da Gedanken drum machen. Mhm. Es gibt sogar, glaube ich, das No-Banlist-Modern-Format, wo sogar Star City Games irgendwann mal einen Turnier mit abgehalten hat.
Ja, das habe ich auch mitbekommen und tatsächlich. Das sowas klang auch sehr interessant. Ja. Man könnte sogar ganz crazy sagen, wie wär's denn, wenn wir jetzt eine No-Ban-List-Standard mal hätten. Mal gucken, was man da so alles machen könnte.
Boah, das wäre schon kaputt.
Genau, das wäre schon broken, hat man noch nie gesehen quasi. Ja. Ein Standard ohne Bannliste.
Na, geht gar nicht. Ja.
Aber ich würde sagen, damit sind wir am Ende von diesem sehr, sehr vollgepackten Podcast. An dieser Stelle nochmal der Aufruf, wenn ihr den Podcast mögt und ihr auf YouTube seid oder einen YouTube-Account habt, gebt uns gerne ein Like, wenn ihr das Ganze als Podcast hört, gebt uns eine positive Review bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wenn ihr darüber hinaus noch in Kontakt mit uns treten könnt, Twitter, Instagram, alle Links dazu in der Videobeschreibung und natürlich der Discord, wo ihr uns solche Fragen, wie ihr sie gerade eben gehört habt, für den Podcast zuschicken könnt. Wenn ihr darüber hinaus noch finanziell den Podcast unterstützen wollt und meine Videos und meine Seite von dem Podcast, dann könnt ihr gerne patreon.com/gamery euch anschauen und schauen, ob da was für euch dabei ist. Und nicht zu vergessen, auch vielen Dank an unsere Patreons, unter anderem Gold Supporter Witch667. Vielen Dank für deine Unterstützung. Marc, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir uns bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.